Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Auch bei diesem tristen, hässlichen Novemberwetter. Gott ist dennoch gut. Gott hat dennoch was vorbereitet an diesem Morgen, glaube ich. Und ich bin echt gespannt und ich lade dich ein, einfach, dass du dein Herz öffnest. Wir sind gerade in der spannenden Themenreihe Gott im Leid begegnen. Thomas hat letzte Woche angefangen. Und hat viel Leid erlebt in seinem Leben, aber er hat nicht nur viel Leid erlebt, sondern er hat auch wirklich Hoffnung erlebt durch Gottes Güte, durch Gottes Kraft, gerade im Tal seines Lebens, dass da ein Gott da ist, der ihn tröstet, der ihn durch dieses Tal durchführt und der eine Realität ist in seinem Leben. Und ich will dich einfach so ermutigen in dieser ganzen Thematik, in dieser ganzen Frage, dass du wirklich zu Gott kommst, dass du bei ihm Antworten suchst. Als Kirche wollen wir einen realistischen und einen ehrlichen Blick auf diese ganze Thematik werfen. Das heißt, unser Ziel ist es nicht, irgendwie Leid runterzureden, klein zu machen, zu sagen, okay, du erlebst kein Leid oder es ist doch nur ein kleines Wehwehchen oder ey, du leidest, weil du keinen Glauben hast. Gibt ja auch so ein bisschen so eine Theologie, du brauchst mehr Glauben. Ja, du hast zu wenig Glauben, deswegen wirst du nicht geheilt werden. Nee, wir wollen einen ganz ehrlichen und ganz realistischen Blick auf diese ganze Thematik werfen, wollen es nicht runterspielen, aber auch gleichzeitig wollen wir an dieser ganzen Thematik nicht verzweifeln und bitter werden. Das ist ganz wichtig, sondern unser Ziel ist, dass wir in diesem Leben ein festes Fundament bauen, dass wenn der Sturm kommt, dass wenn es tobt, dass wir sicher stehen können, weil da ein Gott ist, der uns trägt und hält. Und das, was Jesus sagt, er gibt uns eine Möglichkeit, gerade in diesem ganzen Thema, wie wir dennoch standhaft sein können. Und zwar, wir lesen Matthäus 7, da sagt Jesus, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht auf das Haus einbricht, stürzt es nicht ein, denn es ist auf felsigen Grund gebaut. Jesus, so danke ich dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir auf dein Wort hören, dass wir ein Leben bauen können auf einem felsigen Grund. Und dass, wenn der Sturm tobt, ja, dass wir eine Möglichkeit haben, dass unser Lebenshaus nicht einstürzt. Und so bete ich, dass heute Morgen Hoffnung gebracht wird, dass heute Morgen Wahrheit gebracht wird und dass wir uns auf dein Wort stellen. Nicht auf das, was ich jetzt sagen werde, sondern auf das, Herr, was du sagst, was du für uns vorbereitet hast. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Jesus sagt, der Sturm wird toben mit voller Flucht. Die Flut wird kommen, das, was Jesus sagt, aber es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine Chance, wie dein Haus nicht einstürzt. Und zwar, wenn du auf Gottes Wort hörst, auf das Wort von Jesus und wenn du danach handelst. Wenn ich heute über Leid rede, dann rede ich nicht über den 14-Jährigen, der keine Freundin findet oder im Supermarkt gibt's keine Äpfel mehr und jetzt leide ich oder in deinem Auto sind 3 Krümel. Ja, und das ist dreckig und wie werde ich vor anderen dastehen? Oder als Teenager, ich darf 2 Stunden nicht an die Konsole und jetzt leide ich und mein ganzes Leben ist vorbei. Sondern wenn ich heute über Leid rede, dann über wirklich schlimmes Leid, über Leid, das, ja, wo wir existenziell uns wirklich betrifft. Und ich möchte starten mit einem Gedanken, und zwar mit diesem Gedanken, dass in diesem Leben leiden wir. Okay, es ist eine Realität, wir werden leiden, spätestens wenn du mal verliebt warst und dein Gegenüber hat deine Liebe nicht erwidert, ja, dann bricht schon mal das Herz und es tut weh, ja, es schmerzt. Aber wir leiden nicht nur, sondern was wir auch tun ist, wir verursachen Leid. Ja, denk mal an deine Geburt, ja, denk mal an deine Mutter, was du bei deiner Geburt mit deiner Mutter getan hast, ja. Presswehen, Bluthochdruck, Schwangerschaftsdepression, dicke Beine, die musste eine Tonne von Gurken futtern wahrscheinlich, keine Ahnung. Du hast als junger Mensch, ja, du warst kaum da und du hast schon für Leid gesorgt, okay? Und dann ging's Leben weiter, ja? Oder beziehungsweise, ja, du leidest vielleicht an Eifersucht, bist neidisch auf die anderen, was die haben, wärst so schön, reich, schlau und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher habe ich richtig gelitten. Und zwar, ich habe gelitten aus einem Grund. Und zwar, ich wollte Achterbahn fahren und ich war nur 1,38. Und jeder weiß, die Achterbahn ist ab 1,40. So, und das hat Leid in mir verursacht. Ja, und ich habe dann Leid auch verursacht an andere, indem ich die gemobbt habe und gesagt habe, ey, ich wäre auch gern so groß wie ihr und so weiter. Und ich hab gelitten, okay, in dem Ganzen. Und ich habe aber auch schon Leid verursacht. Ja, später dann im Kindergarten habe ich angefangen, meine ersten Holzbausteine zu klauen. Irgendwelche Kinder habe ich verprügelt. Ja, meine Kindergärtnerin, die war danach nicht so gut auf mich zu sprechen. Die hat mich gehasst. Die hat dann immer einen roten Kopf und so. Und dann kam ich in die Schule und ja, ich habe auch weiter Leid verursacht irgendwie in dem Ganzen. Und dann wurde ich Pastor. Dann habe ich natürlich kein Leid mehr verursacht. Habe niemanden mehr verletzt. Nein. Dann ist mir wirklich Leid begegnet im Leben, ja. Als Pastor begegnet einem ständig Leid, ob es im Krankenhaus ist, in der Leichenhalle, im Friedhof, im Gerichtssaal, Missbrauch, Selbstmord, tragische Unfälle, Scheidungen und so weiter. Und es begegnet dir. Und im Leben ist es so, du hast dich entschieden zu lieben, aber du hast dich nicht entschieden, verlassen zu werden. Du hast dich entschieden, ins Auto zu steigen, aber du hast dich nicht entschieden, in einem tragischen Unfall zu enden. Du hast dich entschieden, Kinder in die Welt zu setzen, aber nicht, dass die Kinder vor dir sterben. So, und die Frage ist die, woher kommt es alles, warum ist es da? Und was Atheisten nicht akzeptieren können und was auch, wo auch wir oft ein falsches Gottesbild haben, ist so eben diese Vorstellung, dass es einen liebenden und einen gerechten Gott gibt und dennoch das Leid existiert. Ja, bei Atheisten ist es oft so, oder das, was ich höre, sie sagen, ja, entweder es gibt Gott, dann gibt es kein Leid, oder es gibt Leid, aber es gibt kein Gott. So dass beides gleichzeitig nebeneinander existieren kann, ist in dem Denken von manchen Leuten oder auch von Atheisten, es ist nicht vorstellbar. Ja, es ist wie so der Münzwurf. Okay, man wirft die Münze, entweder das Kopf oder Zahl, aber dass beides nebeneinander existieren kann, ein guter Gott und das Leid, ist für viele Leute unvorstellbar. Und die Ursache, und auf die treffe ich ganz oft, ist, dass wir vielleicht auch ein falsches Gottesbild haben. Dass wir denken, okay, ja, wenn ich jetzt Christ werde, wenn ich mit Jesus lebe, dann wird immer alles gut werden und Gott wird mich vor allem bewahren und ich bin ja in seiner Burg und mir wird nichts passieren, den anderen schon. Aber die Ursache ist die, dass wir ein falsches Gottesbild zum Teil haben. Und das sehen wir schon bei den 12 Jüngern. Ja, zum Beispiel bei Petrus. Petrus, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn studieren, so im Matthäus-Evangelium, die ersten 16 Kapitel, Jesus tut Wunder und Zeichen und alles ist gut und das Leben läuft und die Sonne scheint und alles. Und Petrus kommt zur Erkenntnis, wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes, des lebendigen Königs. Und dann fängt Jesus an, das Thema zu wechseln. Er fängt an, über die zukünftigen Leiden zu sprechen. Und da heißt es in Matthäus 16, danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal ganz offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Dann nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf gar keinen Fall wird dir so etwas geschehen. Das heißt, In dem Gottesbild von Petrus war ein leidender Messias unvorstellbar. Okay, sein Gottesbild war ein souveräner Messias, der kommen wird, der die Römer aus dem Land fegen wird, der stark ist, ja, der mit Macht das Reich Gottes einnehmen wird, aber kein leidender Messias. Und oft ist es bei uns auch so, wir haben eine falsche Gottesvorstellung. Und gerade diese ganze Theodizee-Frage, diese Frage nach dem Leid, ist eine mega schwere Frage. Und die einen, die finden Trost und Hoffnung in Gott und andere verbittern komplett. Der Reformator Calvin zum Beispiel hat gesagt, alles Leid, alles Schmerz, all das, es kommt von Gott. Okay, es ist nicht so, was ich denke oder was ich letztendlich auch biblisch finde, weil ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dass ganz vieles Leid, ganz vieles, nicht alles, aber ja, ganz viel Leid produzieren wir Menschen selber. Ich gebe euch mal ein witziges Beispiel, um einfach die Stimmung so ein bisschen zu erlockern, okay? Das tut uns allen gut. Und zwar, vor 2 Wochen hatten wir Fasten- und Gebetswoche. Und ich habe 2 Tage gefastet und ich habe das Fasten gebrochen. Wo habe ich das Fasten gebrochen? Bei Burger King. Mit was? Mit 2 Chili-Cheeseburgern. Wie ging es mir danach? Ihr könnt euch es ausmalen im Bilde, wie ich auf dem Klo saß, wie in meinem Magen es geschmerzt hat und wie Bauchweh ich hatte, okay? Da zum Beispiel, da habe ich Leid selbst verursacht, weil ich einfach dumm gehandelt habe, okay? Und wenn ich so letztendlich mein Leben anschaue, dann stelle ich fest, hey, wie oft verursache ich eigentlich Leid? Ja? Ich will dich mal fragen, ich möchte dich mal reinnehmen heute in die Predigt. Hast du schon mal gelogen? Ja? Das heißt, du hast schon mal ja eine Beziehung dadurch gefährdet, indem du gelogen hast. Das heißt, du bist ein Lügner. Ja, hast schon mal gestohlen? Wahrscheinlich noch nie. Ja, auch als kleines Kind nicht im Supermarkt so das ein oder andere, die ein oder andere Süßigkeit gegessen, Tante Emma Laden und so mal so schnell dir was mitgenommen oder vielleicht aussehen schwarz in der Bahn gefahren oder sonst was. Ja, wer von euch hat noch nie das Haus von seinem Nachbarn begehrt, die Frau oder das Auto? Ja, in so Zeiten, wenn es um lange Fahrten geht, ich bin ja ein E-Auto-Fahrer, da begehre ich eigentlich ständig den Dieselfahrer, der an mir vorbeizischt und so. Und wenn es darum geht, die Eltern zu ehren, wie oft habe ich meine Mutter schon zum Weinen gebracht mit meinem Verhalten? Mit dem, dass ich vielleicht nicht an sie gedacht habe, nicht zurückgeschrieben habe, nicht da war. Und wir merken, okay, also du und ich Nanni Mertens, und du auch, wir verursachen Leid. Und wenn wir jetzt so nach dieser Münzvorstellung Theologie gehen, im Sinne von entweder Gott und kein Leid oder das Leid und kein Gott, dann müsste Gott letztendlich uns alle Menschen töten. Weil dann würde es kein Leid mehr hier geben. So, wenn ich nicht mehr da bin, ich verursache dann kein Leid mehr. Wenn du nicht mehr da bist, dann verursachst du auch kein Leid mehr. So, wenn es danach gehen würde, dann müsste Gott... Dann müsste es eine Welt geben ohne Menschen, okay? Und das Interessante ist, ich habe von einem Berater gehört, der über 10.000 Stunden Erfahrung hat im Umgang mit Menschen und ihren Problemen. Okay, zu diesem Berater kamen Menschen mit finanziellen Problemen, Menschen mit Beziehungsproblemen, mit gesundheitlichen Problemen, Burnout etc. Und dieser Berater hat 10.000 Stunden hat er Erfahrung mit diesen Menschen. Und er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, dass 70-80% der Probleme, die Menschen haben, wo Leid verursacht wurde, dass es hausgemacht ist und dass es letztendlich vermeidbar gewesen wäre. Und jetzt sagt er einen interessanten Satz, über den ich nachdenken musste. Und zwar, er sagt Folgendes. Haben wir den Satz? Der Berater sagt, dass wir suchen uns die Dramen in unserem Leben nicht aus. Du suchst dir die nicht aus. Aber wir suchen uns die Umstände aus, in denen die Dramen passieren können. Ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Wenn es zum Beispiel um Partnerschaft geht. Okay, du suchst nach einem Partner, du suchst nach jemandem, mit dem du das Leben leben möchtest. Und du suchst Ratschlag bei deinen Pastoren, bei deinen Freunden, bei den Menschen, mit denen du dich gut verstehst. Und alle Leute raten es dir ab. Und sagen, hey, die ist nicht gut, wenn du die nimmst. Und es sagt plötzlich jeder, ja, und du aber dich dennoch gegen den Ratschlag deiner Leute entscheidest, dann kann es sein, dass du dir einen Umstand baust, der Schauplatz wird für ein neues Drama in deinem Leben. Okay, du baust in dir quasi dann selber diesen Umstand, der Schauplatz wird für ein neues Drama in deinem Leben. Und dieser Berater sagt Folgendes, er sagt, bei den Leuten der erste Schritt zur Heilung war, dass sie letztendlich erkennen, okay, sie hätten auch einen anderen Weg einschlagen können. Und damit folgt eine wichtige Einsicht. Und zwar ein Teil des Leidens, nicht alles. Ein Teil des Leidens in unserem Leben ist eine Folge von unseren Entscheidungen. Und das Gute ist, wir können Entscheidungen treffen. Du kannst gute Entscheidungen treffen, du kannst schlechte Entscheidungen treffen. Du kannst Entscheidungen treffen. Gott traut es dir als Mensch zu. Wie cool ist es, dass du Entscheidungen treffen kannst? In Nordkorea kannst du vielleicht gerade keine Entscheidungen treffen. Oder wenn du eine Frau im Iran bist, wird es auch schwer. Aber hier, wo wir leben, wir können Entscheidungen treffen. Und Gott traut es dir und mir zu. Und es ist letztendlich der Preis, ja, von der Schöpfung, in der freien Wille möglich ist. Dass wir Entscheidungen treffen können. Nichts hält dich davon ab, Böses zu tun. Nicht zu niemand. Nichts hält dich aber auch ab, Gutes zu tun. Und der Preis der Freiheit ist hoch. Und das war er schon immer. Und das ist beim Lieben so, bei der Zuneigung, bei Freundschaften. Du kannst das alles nicht erzwingen. Wir wollen das alles erzwingen. Wie oft sehe ich Leute, Jugendliche, die wollen irgendwie erzwingen. Sei mein Freund. Ich tue alles für dich. Ich zahle dir was. Ich fahre dich von A nach B. Und das kennen wir auch. Um vielleicht nicht einsam zu sein, dann machen wir solche Dinge. Und das ist genau der Punkt. Du kannst es nicht erzwingen. Das heißt, du musst in Kauf nehmen im Leben, dass sich jemand und etwas gegen dich entscheidet. Das tut weh. Es tut absolut weh. Und genau so ist es bei Gott. Gott hat uns Menschen geschaffen. Und Gott hat es in Kauf genommen, dass wir Menschen uns gegen ihn entscheiden werden. Weil Gott hat uns geschaffen, nicht, dass wir ihm aus Zwang lieben. Es ist ja keine Liebe aus Zwang, sondern dass wir aus einer Freiwilligkeit ihn anbeten, ihn lieben. Und das ist sein Wunsch. Das ist dieser freie Wille, den wir Menschen haben. Und nach 1. Mose 3, da lesen wir, dass wir in einer Schöpfung leben, die gefallen ist. Und es bedeutet, dass die Geschöpfe sich abgewandt haben von ihrem Schöpfer. Die Geschöpfe wollten Autonomie, sie wollten das Leben selbst in die Hand nehmen. Und was war die Konsequenz? Sie fingen an, diese Gebote, die eigentlich Leben bieten, die uns Schutz geben und Halt geben, fingen an, die Menschen mit dem Fuß zu treten. Und das Resultat aus dem Ganzen, dass wir Gottes Bote nicht mehr ernst nehmen, ihn nicht mehr für wahre Münze nehmen, das Resultat sind kaputte Beziehungen, sind hoffnungslose Kinder, die vielleicht aufwachsen und so weiter und so weiter. Leid ist eine klare biblische Realität. Eine klare biblische Realität. Es gibt andere Philosophien, andere Anschauungen und die blenden das Leid aus. Aber das Christentum blendet das Leid nicht aus. Ja, die Bibel ist voll Leid. Die Klagelieder, die Psalmen, ja, wenn es dir schlecht geht, lest die Psalmen. Paulus, sein Leben, seine Reise, seine Anfechtungen, Josef, Hiob, David und zuletzt der leidende Messias, der durch die schlimmste Foltermethode der Römer unwürdig und brutal ermordet wurde. Wir leiden psychisch, physisch, geistlich in unseren Beziehungen. Aber wir haben das Zeichen des Kreuzes. Es ist dieser Minusbalken, der zu einem Plus wird. Das heißt, in diesem ganzen Leid ist auch ein Bild der Hoffnung. Es gibt Hoffnung in diesem Ganzen, in dem wir im Leben drinstecken. Und letztendlich ist die Frage nicht die, ob wir Christen leiden, sondern wie wir mit dem Leid umgehen. Und das ist das, ja, das ist das Spannende. Und Gottes Wort lädt uns ein, hinter dem Leid, hinter dem Schmerz, hinter den Herausforderungen, hinter all dem, durch das, was wir durchleben, einen Sinn und eine Perspektive zu sehen, mit dem Ziel, damit wir ein festes Fundament bauen und feststehen und dennoch andere trösten können durch den Trost, den wir selber erleben. Das heißt, Gott will uns mitnehmen, Gott will uns ausrüsten. Er sagt nicht, du wirst kein Leid erleben, sondern ich will dich festmachen, dass du ein Segen für andere sein kannst. Und die große Herausforderung im Leben, und das predige ich zu mir, und das predige ich zu dir, und das predige ich zu uns, ist in diesem Ganzen, wo wir drinstecken, nicht verbittert zu werden, sondern dass wir stärker werden. Und das ist die große Challenge im Leben, dass wir nicht verbittert werden, sondern dass wir besser werden. Dass wir Gott mehr und mehr erkennen, wie er wirklich ist und uns nicht so ein Bibel-Bastelbogen malen und uns den Jesus so hinmalen, wie wir uns den vorstellen. Ja, er liebt mich und mir wird nichts passieren. Das ist nicht die Realität. Und wenn es um Schmerz geht, dann hassen wir Menschen Schmerz. Ich kenne keinen, der sagt, ich liebe Schmerz. Außer wir sehen hinter dem Schmerz einen Sinn. Ja, die Frau zum Beispiel, die freut sich auf die Geburt. Ja, die erleidet die Schmerzen gern, weil sie weiß, hey, danach habe ich mein Baby. Im Fitnessstudio, da leidet man gern. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Die Jungs und Männer, die leiden da gern, weil sie den Bizeps größer haben möchten. Marathon, bestes Beispiel. Leute zahlen Geld fürs Leiden. Ja, wir hassen Schmerz, außer wir sehen hinter dem Schmerz einen Sinn, eine Perspektive. Viktor Frankl, das war ein Überlebender im KZ. Und dieser Mann, er hat im KZ alles verloren, was man verlieren kann. Und er ging durch diese Zeit durch und es war eine harte Zeit und irgendwann kamen die Alliierten und haben ihn befreit. Es war ein Psychologe und er hat das Ganze irgendwann mal dann reflektiert und zu einer Therapie entwickelt, die letztendlich im Kern Folgendes sagt, ja, die seine Entdeckungen letztendlich so nochmal belegen. Und zwar, er sagt, die Menschen, die Leute angeschaut im KZ, die noch irgendwie Hoffnung hatten, eine Familie, eine Perspektive, diese Leute, die hatten mehr Motivation und Kraft als die Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten, die keine Perspektive hatten. Und das ist genau der Punkt, wenn wir in unserem Schmerz Sinn sehen, dann gibt es Hoffnung. Wenn wir in unserem Schmerz keinen Sinn sehen, dann gibt es keine Hoffnung. Und so wie eine Frau bei der Geburt etwas zur Geburt bringen möchte, kann Gott durch dein Leid in dir selbst etwas zur Geburt bringen. Es ist absolut möglich, dass Gott dir in deinem Leid etwas offenbaren kann, etwas zeigen kann, was du sonst noch nie erlebt hast. Und was du sonst auch gar nicht erleben würdest, wenn du das Leid nicht erleben würdest. Ja, deine Familie kann vielleicht durch das Leid eine stärkere Einheit bekommen. Ja, dieses Jahr sind echt einige von unseren Familien sind durch richtig Leid gegangen. Und ich habe immer wieder gefragt, und was hat es mit deiner Familie gemacht? Ja, es hat unsere Familie zusammengestärkt. Es hat die Möglichkeit, aber es hat auch die Möglichkeit, verbittert zu werden. Es liegt in unserer Entscheidung, die wir treffen. Und was du dich fragen musst, ist, Gott, was willst du durch das Leid in meinem Leben zur Geburt bringen? Das ist eine schwere Frage. Ich hasse die Frage. Ich frage mich wirklich nicht gern. Aber es ist die Wahrheit. Ich kann mich nicht einfach wegbeamen. In ein anderes Universum, wo alles super und leicht ist. Mein Gott, was willst du in meinem Leid zur Geburt bringen? Hey, unsere Gesellschaft blendet das Leid aus. Darf ich mal fragen, wer von euch hat Lust, eine Dokumentation 3 Stunden lang über arme Kinder in Afrika anzuschauen, die total vermagert sind, wo die Mücken kommen und die Kinder abstechen? Wer von euch hat Lust, auf eine Beerdigung von irgendjemand Geliebtes zu gehen? Unsere mediale Gesellschaft blendet das Leid regelrecht aus. Aber ich weiß eins und dafür bin ich so sehr dankbar. Und wegen dieser Personen sitzen wir heute hier. Jesus Christus blendet das Leid nicht aus. In der Bibel heißt, als Jesus die Menschen sah, er sah die Menschen, wie erschöpft und wie orientierungslos war, erlebte er tiefes Mitgefühl. Wir lesen in Matthäus 9, da heißt es 36 bis 37, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter. Jesus sah die erschöpften und ermüdeten Leute. Und das können wir gut auf uns heute übertragen. Ja, wir sind erschöpft. 2 Jahre Corona hinter uns. Wir haben uns isoliert. Und dann sind wir plötzlich auch noch orientierungslos, weil der Krieg kommt, Inflation. Und Mitte des Monats hast du nur noch 100 Euro auf dem Konto und du fragst dich, hey, wie komme ich da durch? Nur noch mit Haferflocken und Wasser. So, wie mache ich das? So, und wir stellen uns die ganzen Fragen und dann ziehen wir uns die Nachrichten ein und merken, okay, da gibt's auch keine Hoffnung. Da geht der ganze Laden nur noch mehr in den Bach runter und jetzt die WM und Hilfe, ja. Und Jesus sieht uns. Jesus sieht, wie orientierungslos wir Menschen sind. Und das Gute ist, er bekommt alles mit. Jede Träne, die vergossen wird, jedes unschuldige Blut, das vergossen wird, jede alleinerziehende Mutter in diesem Land, die schreit, ja, die Einsamkeit der Singles, die Ehe, vielleicht in der du drin steckst, die für dich die Hölle ist. Jesus, er bekommt alles mit. Und jetzt fragst du dich, okay, ja, und was tut er? Hat er nur Mitgefühl? Was tut er in diesem Ganzen? Und wisst ihr, das Schöne, und das liebe ich so an unserem Herrn Jesus, der Jesus ist nicht tatenlos, sondern er hat sich selber quälen lassen für dich und für mich an diesem Kreuz von Golgatha. Das Evangelium ist die einzig wahre Geschichte, wo der Held für die Schurken stirbt. Wer sind die Schurken? Du und ich, wir verursachen Leid. Normalerweise, ja, kommen die Schurken durch den Held um. Aber im Evangelium gibt der Held, der wahre Held, der kein Leid verursacht hat, sein Leben für die Schurken hin. Jesus nahm den Platz eines Verbrechers ein, obwohl er kein Verbrecher war. Jesus nahm den Platz eines Lügners ein, obwohl er nur die Wahrheit erzählt hat. Und er selbst ging den Leidensweg. Die Bibel sagt, er war gehorsam bis in den Tod. Und aus dem Grund möchte ich dir heute an diesem Morgen sagen, dass Jesus sich mit deinem Leid und mit deinen Schmerzen absolut identifizieren kann. Er ist ein Gott, der sich mit dir identifizieren kann. Er ist nicht ein Gott der Ferne, sondern es ist ein Gott der Nähe. Er ist nicht ein Gott, der unpersönlich ist, sondern es ist ein Gott, der persönlich ist. Und dieser Gott hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Und gerade in deinem ganzen Leid kann er dich spüren und kann er dich verstehen. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung ist die Macht, sagt die Bibel, ist die Macht des Todes zerbrochen. Und der Tod ist nicht mehr das Letzte, sondern es gibt ein Leben nach dem Tod. Paulus bringt es gut auf den Punkt in 1. Korinther 15. Er sagt schon so, okay, Tod, wo ist eigentlich dein Sieg? Wo ist er? Wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er den Sieg. Der Tod ist besiegt, weil Jesus, der unschuldig war, am Kreuz dafür gestorben ist. Das heißt, der Tod hat nicht mehr die letzte Macht über uns, die wir hier sind und die wir gläubig sind. Und das ist so schön. Jetzt sagst du dir aber, Nanni, Leute sterben. Die sterben. Schau dich doch mal rum. Der Tod hat schon noch eine Macht über uns, ja. So, ja, es gibt noch Leute, die sterben. Und außerdem, ja, könnte ich ja erst, wenn es diesen Gott vielleicht gibt, mit 70 mich dafür entscheiden, dass ich dann, wenn ich alt bin, Frieden mit Gott habe und ich dann, vielleicht gibt's ihn ja dann und dann habe ich ja Frieden. Aber wenn wir uns so entscheiden, dann verpasst du so viel von dem, was Gott eigentlich für dein Leben haben möchte, weil er möchte dir jetzt schon in deinem Leben durch die Erkenntnis, wer Christus ist, wer Gott ist, schon dieses ewige Leben hineinpflanzen, dass du verstehst, warum du hier auf dieser Erde bist. Und Paulus drückt das so gut aus in Römer 6, Vers 5, da heißt, da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Und Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, Jesus geht aus davon, dass wir hier mit unserem Körper physisch sterben werden, aber dass wir eine Seele haben, die weiter lebt bis in alle Ewigkeit. Und das Kreuz, es ist so ehrlich, weil es zeigt uns die Realität des Leidens, aber auch gleichzeitig die Hoffnung der Auferstehung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es geht nicht darum, ob die Botschaft dir jetzt gefällt, boah, das gefällt mir jetzt, das fühlt sich gut an, sondern es geht darum, ob es wahr ist oder ob es nicht wahr ist. Und das müssen, und da will ich dich ermutigen, wenn du Zweifel hast, dann, hey, studier mal die Auferstehung, tu dich damit mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen. Und dann geht es nicht darum, ob das mir jetzt gefällt oder nicht, sondern ob das wirklich die Wahrheit ist oder nicht. Und in allem Leid gibt es eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die basiert nicht auf mein Tun, sondern auf das, was Jesus schon bereits getan hat. Und das Ganze kann ich im Glauben annehmen. Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und jetzt ist Gott ein Gott. Und mit dem Gedanken komme ich so langsam auf die Schlussgerade, dass Gott das Böse zum Guten wendet. Und vielleicht wird Gott nicht alles Böse, das wir jetzt erleben, sofort zum Guten wenden. Jetzt sofort in diesem Moment oder mit, wenn wir schnipsen, so. Tu es jetzt, Gott, tu es jetzt. Siehst all die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, all die Kinder, tu es jetzt. Die Leiden, all den Schmerzen in den Familien. Unsere Politik, unsere Krankheit, Gott, tu es jetzt, tu es jetzt. Wir wollen immer jetzt, 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 jetzt. Gott, tu jetzt. Aber oft ist es so, dass Gott nicht immer jetzt etwas tut, das total gleich sichtbar ist. Aber Gott ist ein Gott, der das Böse zum Guten wendet. Und wenn er es jetzt nicht tut, dann spätestens im Himmel. Und jetzt sagst du, ja, ihr Christen, ihr vertröstet euch immer auf den Himmel. Ja, irgendwann mal im Himmel. Aber ich leide doch jetzt. Aber ich habe doch jetzt Schmerzen. Warum vertröstet ihr euch immer auf den Himmel? Und der Punkt ist der, Christen wie Nicht-Christen, Gläubige wie Ungläubige leiden. Aber Gott verspricht uns jetzt schon den Trost des Himmels. Und wir können uns entscheiden, ob wir sagen, okay, wir wollen bitter werden mit dem Ganzen. Wir wollen alle Antworten haben. Oder ob wir einfach vielleicht anerkennen, ja, da gibt es vielleicht den Gott. Ja, vielleicht ist er größer. Vielleicht verstehe ich manches nicht. Und ich verstehe auch nicht alles. Und dieser Gott möchte mir begegnen. Irgendwie auch immer, in meinem Leid, in meinem Schmerz, in dem, wo ich drin bin. Und Jesus, ich liebe Jesus, weil Jesus sagt, ich lasse euch was zurück. Ihr lieben Leute, ich habe euch so lieb. Ich lasse euch was zurück. Und zwar, er sagt, ich lasse euch was zurück. Und es ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Jesus lässt uns etwas zurück. Und ob du Christ oder nicht Christ bist, du kannst dich entscheiden, den Frieden zu erleben. Und es ist ein Frieden, den man nicht kommunizieren kann, sondern es ist ein tiefer Frieden, den du nur erleben kannst, ganz tief in deinem Herzen. Das ist eine Erfahrung, die du persönlich erleben kannst und die Gott dir bereitstellt. Und ich liebe, wie Paulus mit der ganzen Thematik umgeht. Lass uns mal Römer 8 anschauen. Und zwar, er sagt in Römer 8, ist Gott für uns? Wenn Gott mit dir ist, wer kann uns etwas anhaben? Er hat ja auch noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat uns für alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Weiter. Was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. In richtigen Leitsituationen kommt häufig unser wahrer Charakter zum Vorschein. Wenn Druck kommt, wenn Schmerz kommt, wenn Herausforderung kommt, dann drückt das Leben richtig drauf. Und dann zeigt sich, was tief in dir, was tief in mir drin ist. Das sehen wir auch bei Umweltkatastrophen. Nachweislich, die Leute sind viel bereiter zu spenden, wenn sie das ganze Leid und den Schmerz der Menschen sehen. Und deswegen auch die Perspektive, Gott kann uns im Leid wachrütteln, wir können näher zu ihm kommen. Wie viele Leute sind zum Glauben gekommen, weil sie Leid erlebt haben und sich aufgemacht haben, Gott zu suchen? Wie viele Familien sind sich im Leid näher gekommen und haben Einheit gebaut? Und dann, wenn wir Hiob anschauen, unser bester Freund für Leid, im wirklichen Leid hat er erst richtig Gott kennengelernt. Wer ist, da heißt in Hiob 19, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt, bei all dem. Ich weiß es. Und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich werde nicht das letzte Wort haben. Du auch nicht. Gott. Und die Bibel hat diese Perspektive Ewigkeit. Gott wird einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde. Er wird alles Leid abschaffen, alle Tränen wegwischen. Und es wird eine Realität sein, so schön, wie wir es uns nicht vorstellen können. Auch eine Realität, die wir nicht kommunizieren können, aber die wir erleben können und die letztendlich wahr ist. Und ist die Bibel wahr? Wenn es stimmt, was Gottes Wort sagt, dann leben wir 70, 80, vielleicht 90 Jahre. Vielleicht, Bruder Erwin wurde 96 diese Woche. Du knackst die 100 noch. Aber dann kommt eine Ewigkeit. Und die entscheidende Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, möchtest du dich diesem Gott anvertrauen? Möchtest du mit diesem Gott leben? Komm, ich schließe mal die Augen an euren Platz, wo ihr seid. Auch wenn du vielleicht noch nicht alles verstehst und auch wenn du vielleicht durch eine schwere Zeit gehst, wo du selber keine Antwort hast. Aber du kannst dich entscheiden. Und das wollen wir jetzt tun in unserem Herzen, wenn du heute Morgen hier bist und du durch Leid gehst. Aber du hast heute Glauben geschöpft, dass dieser Gott dich liebt und dass dieser Gott eine wunderbare Zukunft mit deinem Leben hat.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.